Herzlich willkommen zu einer Folge 110 Kilometer.
Ein Podcast über das Verbundensein.
Mit Annalena
und Manu. Schön, dass ihr wieder reinhört. Hier bei 110 Kilometer, ein Podcast über das Verbundensein. Heute haben wir Winfried Quecke als Gast bei uns. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Du kommst aus Laatzen, warst Gymnasiallehrer, bist im Diözesanrat und Teil vom Zentralkomitee der Deutschen Katholikinnen und du bist auch Mitglied beim Synodalen Weg. Also ganz viele spannende Bereiche, in die wir heute vielleicht mit dir ein bisschen reinhören können, von denen du uns Geschichten und Erfahrungen mitbringst. Und Manu hat sich etwas überlegt, damit wir nicht gleich mit den großen Fragen einsteigen, sondern mit den kleinen Fragen.
Okay, nur zu.
Genau, ein Einstiegsspiel. Einfach, ich schlage dir zwei Sachen vor und du entscheidest dich für eine der beiden. Kannst auch gerne mal einen kleinen erklärenden Kommentar dazu abgeben. Das macht es ja auch ganz interessant. Früher Aufsteher oder Langschläfer?
Das ist ziemlich einfach. Wie heißt der Satz? Der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe. Als ich noch im Schuldienst war, war klar, ich kann auch morgens fit sein und rechtzeitig aufstehen. Aber ansonsten von der Natur her eindeutig Langschläfer.
Dem schließe ich mich sehr gut an. Ich mache gerade auch mein Schulpraktikum und kann das bestätigen. Man funktioniert irgendwie, aber es ist nicht der natürliche Rhythmus. Ja, Ostern oder Weihnachten?
Das hängt davon ab, wenn ich es liturgisch betrachte, dann würde ich sagen Ostern. Osternachtfeier ist einfach was Wunderbares. Für die Familie, gerade in unserer Familie, die Tradition ist dann eindeutig Weihnachten. Also ich freue mich jetzt auch wieder darauf. Wir haben so eine Tradition, dass wir eine unheimlich lange Bescherung haben, wo dann ganz, ganz viele kleine Geschenke, die persönlich ausgesucht werden, überreicht werden und alle gucken zu und kommentieren das dann. Also Bescherungen dauern immer Stunden und das ist was Wunderbares.
Ja, das ist sehr schön. Digital oder analoge Treffen?
Eindeutig analoge Treffen. Ich hasse mittlerweile Kacheln. Das ist irgendwie... Ja, ich meine, es gibt ein paar witzige Sachen, so andere Arbeitszimmer und so da mal zu vergleichen, das ist ganz witzig, aber eindeutig analog.
Du würdest auch sagen, man gewöhnt sich nicht dran, ne?
Nein.
Ich wollte gerade sagen, vor 3 Jahren hätte niemand gewusst, was du mit Kacheln meinst, wenn du gesagt hast, ich hasse Kacheln.
Ja.
Vielleicht alle an Fliesen gedacht.
Ja, ja. Aber ich glaube mittlerweile, jetzt gerade auch im kirchlichen Bereich, natürlich macht die Technik einiges einfacher und wir müssen nicht mehr für jede Sitzung so und so viele Kilometer oder sowas fahren. Aber es ist trotzdem so, diese Gesetzmäßigkeiten, dass man ganz genau wartet, bis der andere ausgeredet hat, dass man die Mikros stumm schaltet, dass man, ja, das macht natürlich irgendwie eine künstliche Atmosphäre und deshalb habe ich mich gefreut, als es jetzt dann wieder losging mit analogen Treffen.
Hm. Tja, am Essenstisch mit den Bischöfen sitzen oder eher den jungen Synodalen? Das zielt jetzt schon so ein bisschen auf deine Aufgabenbereiche ab.
Ich glaube, die jungen Synodalen. Ich habe auch schon mit Bischöfen zusammen am Tisch gesessen, aber ich glaube, Bischöfe sind zum Beispiel beim Synodalen Weg in jeder Phase Bischöfe, das heißt in ihrer Rolle. Und von daher finde ich, dass so manche Gespräche dann schwieriger sind oder mühsamer sind. Und ich glaube auch, ich habe mehr Überschneidungsmöglichkeiten für ein Gespräch mit jungen Synodalen. Also ich weiß nicht, wann, wie viele Bischöfe in Stadien gehen oder ins Kino oder welche Serien die gucken oder sowas. Da kann ich mich sicherlich deutlich leichter mit jungen Synodalen unterhalten.
Gab es denn auch schon mal einen Bischof, der so über seine Serien und so geredet hat? Oder mit dem du darüber geredet hast?
Nee. Ja, das war, wie gesagt, ich habe, also wenn ich jetzt so an manche Situationen denke, ich habe mal neben einem Bischof gesessen, wir haben 2 Stunden versucht, ein Gespräch zu führen. Es hat nicht geklappt, das lag aber weder an ihm noch an mir, sondern dass dauernd irgendjemand kam und froh war, jetzt diesen Bischof dann zu sprechen. Er kam nicht zum Essen, ich musste jedes Mal wieder das Gespräch neu anfangen. Es war schwierig.
Ja, und auch wieder zu einem deiner Berufsbereiche. Oder ehemaligen Berufsbereiche mittlerweile, Religions- oder Geschichtsunterricht?
Kann ich mich nicht entscheiden. Das hängt einfach vom Thema und das hängt von der Lerngruppe ab. Ich glaube, dass es, also ich weiß, dass bestimmte Stunden funktionieren. Da freue ich mich drauf und weiß, das ist super und die Schüler werden mitgehen und manches ist dann auch wirklich lustvoll, wenn man Sachen macht, von denen Schüler vorher und Schülerinnen vorher gesagt hätten, das interessiert mich kein bisschen. Und dann machen sie es mit Begeisterung. Also eine Geschichte ist zum Beispiel das Itinerar Karls des Großen. Da kriegen wahrscheinlich die meisten jetzt Pickel, wenn sie sowas hören, aber das ist eigentlich nichts anderes als, wie heißt das, Timeline heißt das, glaube ich, heute. Also wo war der Mann, wo, wann war der Mann wo? Und dann müssen die Schüler das eintragen in eine Karte und dann ausrechnen, wo er zum Beispiel dann die Herrschaft seines Reiches hatte und wie viele Kilometer der dann gewandert ist, beziehungsweise dann gefahren wurde und ähnliche Geschichten. Und nach 2 Stunden am Anfang finden die Schüler das total doof und nach 2 Stunden sitzen sie da völlig begeistert. Und in Rallye genauso. Es gibt dann Sachen, die einfach wunderbar sind. Also sagen wir mal so, zum Beispiel Kants-Widerlegung der Gottesbeweise, um jetzt mal was ganz anderes zu machen. Wenn die dann Kant im Original gelesen haben, Schrittchen für Schrittchen, und am Anfang gesagt haben, was ist denn das für eine blöde Sprache und was soll das denn hier alles? Und irgendwann merkt man dann bei jedem Schüler, wie es Klick macht. Und das ist einfach was Wunderbares. Und von daher, das hängt schlichtweg von den Gruppen ab und wie gesagt, was so gerade dran ist.
Ja, da sind wir eigentlich schon fast mitten im Thema, weil im Prinzip stiftest du ja dann zwischen deiner Gruppe, Lerngruppe und den Themen ja dann irgendwie Verbindungen und Verbindungspunkte. Ne? Verbunden sein ist quasi ja das Grundthema bei uns in diesem Podcast, was wir uns so als roten Faden gedacht haben. Und ja, die Frage wäre jetzt so für dich auch, was verbindet dich eigentlich mit Kirche? Du bist ja sehr, sehr aktiv in verschiedensten Bereichen für Kirche unterwegs gewesen. Was verbindet dich? Was verbindet dich noch? Wo sind Schwierigkeiten in der Verbindung?
Also ich glaube, das hat ganz viel bei mir mit Jugendarbeit zu tun. Also so als Kind kann ich mich eigentlich nur noch an meine Erstkommunion erinnern. Und da muss ich gestehen, dass woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich mit einer anderen netten jungen Dame Händchen haltend den Berg von der Kirche runtergelaufen bin und gesungen habe, im Frieden dein, o Herre mein. Das war sozusagen mein erstes Verliebtsein. Dann in Jugendarbeit, ich bin, da spielt meine Großmutter eine ganz entscheidende Rolle. Meine Großmutter ist auch meine Taufpatin und die hat dann irgendwann ihr Patenamt so verstanden, dass sie hier in Hannover geguckt hat, wo gibt's was. Meine alleinerziehende Mutter hatte es nicht so sehr mit Kirche, war auch von der Struktur her eher dominant und sehr um mich besorgt. Und dann hat meine Großmutter festgestellt, da 2 Straßen weiter sitzen die Jesuiten, also hier in Hannover, das, wo heute das Tabor ist. Und dann hat sie mich da abgegeben beim Pater. Und dann bin ich so als 5-Klässler dann dort in der damaligen MC, späteren Jugend-GCL, dann groß geworden. Und das war für mich ein Freiraum. Also das war so, für meine Mutter war das gut, der ist jetzt bei der Kirche gut aufgehoben. Und für mich war das einfach so ein Stück Freiheit, dass ich da, was ich da erleben konnte.
Und vielleicht kurz zur Erklärung, MC und GCL, für die das vielleicht nicht kennen.
Okay. Was ist das? Die MC ist eigentlich die älteste Jugendarbeit der katholischen Kirche. Das war die sogenannte Marianische Kongregation. Das war, ja, als die Jesuiten entstanden, haben sie ja auch relativ früh dann so was wie Gymnasien gegründet. Und dort hat es dann Gruppen gegeben, haben sie dann Gruppen begleitet, die über den schulischen Bereich hinausgingen. Und aus dieser Bewegung ist dann irgendwann die sogenannte Gemeinschaft christlichen Lebens geworden. Das ist eine geistliche Bewegung, die halt sich sehr an die ignatianische Spiritualität anlehnt. Und von denen gibt es dann auch 2 Schülerverbände. Ja? Also sozusagen für, wir haben keine Jugend-GCL mehr im Bistum, sondern die KSJ, das sind sozusagen die Schwestern und Brüder im Geiste. Ja.
Okay, cool.
Ja, und wie gesagt, und ich bin, bin dann bei denen groß geworden. Zuerst als normaler Grüppling, so mit Gruppenstunden und so. Dazu gehörte dann auch immer montägliche Jugendmessen. Und es war völlig klar, dass die von den Jugendlichen vorbereitet worden sind. Also es war für mich selbstverständlich, wenn dann meine Gruppe dran war, dass wir die Lieder ausgesucht haben, dass wir die Fürbitten formuliert haben, dass wir uns das Grundthema dann überlegt haben nach den Bibeltexten und so weiter. Ja. Und ich bin dann Gruppenleiter geworden und irgendwann in die Leitung gekommen. Ja. Also das war der super positive Teil. Der nicht so positive Teil war dann, dass mein damals hochverehrter Pater, einer der beiden Missbrauchstäter im Bistum, also von den Jesuiten ist, und dass sein Nachfolger, ja, sagen wir es mal höflich, nicht so ganz kompatibel mit demokratischen Strukturen in Jugendarbeit war. Mhm. Ja, und von daher hat es dann viele Konflikte gegeben und es hat ziemlich geknallt. Also das war der nicht so tolle Teil.
Und wo sind heute so deine Orte, wo du sagst, da fühlst du dich verbunden mit Kirche und da bist du gerne in kirchlichen Kontexten unterwegs?
Das sind verschiedene. Also ich kann mich gut in meiner Gemeinde in Lerzen zu Hause fühlen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es sich dabei um eine sterbende Gemeinde handelt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig im Bistum zu vermitteln, wenn ich nicht klage und sage, das geht alles den Bach runter, das sind keine Leute, sondern auch jetzt nach Corona, klar, es hat ein bisschen mühsamer angefangen, aber ich habe den Eindruck, bald die Kirche ist bald wieder so voll am Sonntag, wie sie vorher, vor Corona war. Also das ist der eine Teil. Ja? Ja, also wenn ihr euch mal aufbauen lassen wollt, man kann die Gottesdienste übrigens auch im Stream sonntags verfolgen.
Also nach Lerzen kommen.
Ja, nach Lerzen kommen oder einfach mal dann im Stream gucken, was da passiert. Aber es sind ja auch nicht nur Gottesdienste, sondern auch sonst das Gemeindeleben ist da ganz rege. Ansonsten ist für mich, ich bin jetzt in der Anführungszeichen Erwachsenen-GCL, das heißt, wir haben schon ganz, ganz lange eine Gruppe. Das ist ein wichtiger Teil oder auch die überregionalen Angebote der GCL, wo ich einfach merke, das sind so Leute, die so ein ähnliches Glaubens- und Kirchenverständnis wie ich haben. Und ich finde das auch wichtig, weil die normale Gemeinde bietet ja, also im Sonntagsgottesdienst kann ich nicht ein Rundgespräch führen, wie ich jetzt den Bibeltext empfunden habe. Und das kann ich da zum Beispiel natürlich in einer Gruppe tun. Und das ist auch so mein Zugang. Also ich kann zum Beispiel, ist dann natürlich auch jetzt hier der Geschichtslehrer, der dann durchkommt. Aber wenn ich mir die geschichtliche Situation eines Bibeltextes dann vergegenwärtige und dann überlege, wie reagieren jetzt die Menschen untereinander auf Jesus in der Situation, wie reagiert Jesus in dieser Situation, das ist so mein Zugang. Und da habe ich auch den Eindruck, ja, da gehöre ich hin. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, wo ich dann denke, ja, die Kirche bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Also ich kann auch gut zum Beispiel in einem Benediktinerkloster das Stundengebet mitmachen oder so. Das ist auch was Wunderbares. Ja, also wir haben ja Gott sei Dank verschiedene Traditionen. Genau. Mhm. Ja?
Neben diesem Positiven hast du ja zwei schwere Dinge aus Kirche schon angesprochen. Das Thema Missbrauch, das Thema Demokratiefeindlichkeit. Und du bist Teil vom Synodalen Weg, wo die Missbrauchsstudien auch Anlass zu waren, um überhaupt zu sagen, wir brauchen das jetzt. Also wir haben es schon lange gebraucht, aber jetzt ist nochmal der Anlass da. Wie gehst du damit um, mit diesem Schweren, das es auch in der Kirche gibt, wo du ja auch irgendwie Teil von bist?
Also nach der Phase der Erschütterung habe ich dann irgendwann festgestellt, ich distanziere mich da auch von. Also natürlich, ich bin als Teil dieser Kirche Teil dieser Geschichte. Ich muss auch selber überlegen, aber ich habe es dann für mich auch entschieden, habe ich damals irgendwas nicht mitgekriegt oder so, wenn andere da betroffen waren. Also ich bin kein Betroffener, muss man deutlich dazu sagen. Aber ich merke, ich bin nicht dafür verantwortlich, zum Beispiel für Vertuschung. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass Bischöfe hier Opfern nicht geglaubt haben, sondern meinten, sie müssen die Institution schützen. Das bin nicht ich. Und deshalb kann ich das auch ganz gut von mir abspalten. Aber natürlich bin ich insofern betroffen, dass es natürlich ganz, ganz viele Freunde und Bekannte gibt, die schlichtweg nicht verstehen, wie man in einem solchen Verein sich engagieren kann. Also die das völlig abstrus finden. Und ja, auf der anderen Seite, aber ich verteidige es dann auch nicht. Also das ist, und manches finde ich einfach schlichtweg unerträglich. Und das Schwierige jetzt beim synodalen Weg ist ja, dass der synodale Weg von der Bischofskonferenz ja angestoßen worden ist. Und es Bischöfe gibt, die die Grundannahme, das Axiom dieses ganzen synodalen Weges nicht teilen. Also die sagen, es gibt keine systemischen Ursachen. Hätten diese Priester sich alle an die katholische Sexualmoral gehalten, hätte es ja keinen Missbrauch gegeben. Und die ganze die MAG-Studie, diese Missbrauchsstudie wird nur missbraucht dafür, um eine innerkirchliche Reformagenda durchzusetzen. Und da gibt es Leute, die sich gar nicht auf diesen Weg einlassen, sondern dann über Bande spielen. Das heißt, da wird dann nicht in der Versammlung diskutiert, es wird auch nicht vorher bei dem ganzen Verfahren diskutiert, sondern es werden dann vermutlich Briefe nach Rom geschrieben und dann kriegt man dann aus Rom die entsprechenden Antworten. Ja? Und das ist natürlich kein synodales Verfahren. Also das ist... Ja.
Kannst du da für uns nochmal erklären, was du unter Synodalität verstehst?
Es ist von der Struktur was Demokratisches, aber man versucht mehr noch auf den Konsens zu gehen. Also wir haben ja zum Beispiel die Regelung, dass alle Beschlüsse eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Im Parlament würde ich sagen, 50 plus 1 reicht. Ja? Also das ist, das führt natürlich dazu, dass bei bestimmten Texten man den Kompromisscharakter ganz deutlich merkt. Ja, also das Frauenpapier ist zum Beispiel ganz eindeutig, da steht ja nicht drin, wir sind jetzt für die Weihe von Frauen oder von allen Geschlechtern, sondern da wird über Bande gespielt, dass wir jetzt ganz vorsichtig fragen, und die Bischöfe haben diesen Satz auch noch nach vorne gezogen, dass wir ganz vorsichtig fragen, ob denn diese Entscheidung von Johannes Paul II., dass die Frage entschieden wäre oder die Kirche da keine Befugnis hätte, ob das denn wirklich eine endgültige Entscheidung wäre. Das ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ja? Und, aber ansonsten wäre auch dieses Papier vermutlich gescheitert.
Würdest du denn sagen, dass Kompromisse eine Form, also... Oder eine Grundlage sind für Verbindung, für gelingende Verbindung? Oder ist es eher hinderlich, manchmal Kompromisse zu schließen und man müsste vielmehr noch, also mit natürlich entsprechender Ausdauer in diesen Diskurs und in diese Konfrontation auch gehen? So eine Frage, die sich mir dabei aufdrängt.
Na, die Frage ist natürlich immer, wo kann ich einen Kompromiss eingehen und wo geht es jetzt nicht? Aber das ist ja wie in allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Es gibt ja Sachen, wo ich sagen kann, das kann ich jetzt an dir tolerieren oder diese Verhaltensweise oder diese Einstellung ist nicht meine, aber ich kann damit leben, dass du das anders siehst. Und es gibt sicherlich Punkte, wo ich bei einem anderen Menschen auch sagen würde, nee, das ist jetzt für mich nicht diskussionsfähig und hier müssen wir uns einfach trennen. Und jetzt auf Synodalität bezogen, natürlich müssen wir bestimmte Kompromisse eingehen, aber was das Gute am synodalen Weg ist, ja auch in den Synodalversammlungen, dass bestimmte Themen endlich mal besprochen werden, also dass es thematisiert wird. Und dass ja auch ganz verschiedene Gruppen an dieser Diskussion beteiligt sind. Also wo hat es ja schon mal gegeben, dass eine gesamte Bischofskonferenz sich so vielen Vertretern, jetzt zum Beispiel der Räte, der Verbände, der Orden, der Theologie, der Berufsgruppen und sowas aussetzt. Und das Ganze jetzt nicht in so einer Form von da ist der Block der Bischöfe und da ist der Block von allen anderen, sondern allein durch die Sitzordnung schon mal. Also das heißt, wir sitzen alphabetisch. Und zum Zweiten auch, dass das Rederecht gleich ist. Also am Anfang 3 Minuten und dann nachher 2 Minuten und nach ganz am Schluss ging es dann mit einer Minute. Und dass ich mich auch als Bischof daran halten muss und dann kann ich halt nicht eine Predigt halten. Ja. Und ich muss mich anders einbringen. Also ich muss von vornherein dann, wenn diese Textvorlagen da sind, dann muss ich da meine Kommentare abgeben und muss da was schreiben und muss mir die Mühe machen, da auf kontroverse Punkte einzugehen. Und ich kann nicht sozusagen nur den großen Auftritt in der Synodalversammlung suchen.
Insofern hält es schon zusammen, dass alle sich an diese Regeln auch halten. Ne? Ich glaube, das ist ja vielleicht auch...
Ja, aber es gibt natürlich einen Teil von, ja, wie soll man sagen, sehr konservativen Kräften, die das diskreditieren. Also die es prinzipiell unmöglich finden, dass Bischöfe da keine Sonderrechte haben. Ja. Und dass sie gezwungen werden, so auf den Punkt zu kommen. Also die würden dann gerne erstmal eine dogmatische Vorlesung erwarten und der Bischof sagt dann, wo es lang geht und die Herde nickt gehorsam dazu. Das ist dann so dieses Kirchenbild. Ja, und deshalb wird der ganze synodale Weg aus dieser Richtung ja, ja völlig kritisch. Abgelehnt. Nee, nicht nur kritisch, sondern da wird massiv dagegen gearbeitet und Lobbyarbeit betrieben.
Es ist natürlich auch eine riesige Anfrage an deren Rolle. Und es grenzt viele Mechanismen ein, die sie sich ja zunutze machen. Ne? Also Mansplanning und solche Sachen sind dann einfach nicht mehr möglich. Wenn gesagt wird, 3, 2, 1, jetzt ist deine Zeit vorbei, dann können Bischöfe halt. Ne? Also ich kann das total verstehen, wenn ich da mich empathisch reinbegebe. Und gleichzeitig heißt das ja aber, oder zeigt das auch, wo wir eigentlich stehen in Kirche und wie viel noch zu arbeiten ist, weil eben irgendwelche Egos so einfach zu verletzen sind, weil die Strukturen noch so sind oder Menschen ein bestimmtes Verständnis von ihrer Rolle noch haben und sich dann nicht in solche synodalen Strukturen eingeben können. Hast du eine schöne Erfahrung, wo du sagst, die könntest du teilen mit uns vom synodalen Weg? Neben all dem, was vielleicht auch schwierig ist, etwas, wo du sagst, das war für dich ein guter Moment, wo du gesehen hast, vielleicht da auch so ein Hoffnungsmoment oder wo auch Zukunft sichtbar war.
Das eine ist generell die ganze Versammlung mit ihrer Kompetenz zu erleben. Hm. Also völlig unterschiedliche Gruppen, auch Bilder zu überwinden. Also ich finde zum Beispiel faszinierend, wie die Vertreter und Vertreterinnen der Ordensgemeinschaften da auftreten. Das ist, die natürlich ja auch nochmal einbringen, eine ganz andere demokratische Struktur von ihren Orden. Die werden ja, die Oberen werden dort gewählt, die werden nicht ernannt. Und die dann auch erzählen können, das geht in Kirche. Ich kann auch mit demokratischen Verfahrensweisen in dieser Kirche leben. Also das ist, und da könnte ich jetzt ein paar, zum Beispiel insbesondere ganz tolle Ordensfrauen erzählen, die einfach super sind. Vielleicht sage ich mal zum Beispiel, ich sitze aufgrund meines Namens neben Schwester Philippa. Ja? Aber was auch eine tolle Erfahrung war, nach einer ganz furchtbaren Erfahrung war bei der letzten Synodalversammlung, ist ja dieser erste Grundtext zur Sexualmoral an einigen Bischöfen gescheitert, sagen wir es mal so. Und danach hat es waren alle völlig konsterniert und es hat sich dann im Saal ein Protestkreis gebildet. Einige sind weinend rausgegangen, also insbesondere Transmenschen und nicht heterosexuelle Menschen, aber ganz, ganz viele haben so einen Protestkreis gebildet. Und ich stand dann nachher zwischen zwei Gruppen, die man normalerweise nicht so als die Speerspitze der Reformbewegung eigentlich so ansieht. Neben mir stand dann die Vertreterin der muttersprachlichen Gemeinden und auf der anderen Seite hatte ich den Vertreter der Soldaten im Arm. Ach. Ja. Und einfach festzustellen, da gibt es über alle scheinbaren Grenzen eine Verbindung. Grenzen, ja.
Schön.
Oder auch Solidarität, ne? Ja. Also diese solidarische Verbindung, wenn du sagst, Muttersprachler mit Soldatenseelsorge. Ja. Also, ne, was die sind ja sehr unterschiedlich, aber in einer solidarischen Verbundenheit miteinander.
Dann. Ja, und bisher geht es ja hier kriege ich immer zu hören, ja, die muttersprachlichen Gemeinden, die können mit dem synodalen Weg gar nichts anfangen und die sind von der Struktur her sehr konservativ und da brauchen wir noch ganz viel Zeit, bis wir mit denen überhaupt reden. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Ich glaube, da wird das Potenzial von muttersprachlichen Gemeinden, auch was Reformfähigkeit angeht, unterschätzt.
Das ist ja auch das altbekannte Weltkirche-Argument, wenn es um Frauenweihe geht oder um die Frage von LGBTQ-Rechten in Kirche, dass gesagt wird, die Weltkirche ist noch nicht so weit. Ne? Also so, ja. Das ist, glaube ich, ein...
Ja, und trotzdem bringt mich das jetzt auch nochmal zu dieser Frage, also diese Vertretungsstrukturen, ne, diese demokratischen Strukturen, auch das Bewusstsein dafür ist schon etwas, was, ich würde sagen, charakteristisch in der deutschen Kirche ist, weil wenn ich jetzt so mit meinem Hintergrund auch nach Lateinamerika gucke, ist es auf jeden Fall nicht so selbstverständlich, dass es gewählte Vertreter gibt, dass es also auch ne, so einen Sensus dafür gibt, wer mein Sprachrohr da sein darf und dass ich da auch ein Mitspracherecht habe. Wie erlebst du das? So fühlst du dich als Vertreter auch verbunden so mit vielen Menschen, für die du ja im Endeffekt auch Sprachrohr bist? So?
Ja, jetzt erst nochmal auf Lateinamerika. Vor etlichen Jahren hatten wir mal Besuch auch zu Hause, und zwar der Vertreter des Laienrates aus Bolivien. Also weil das ja das Partnerland des Bistums Hildesheim ist. Dieser Laienrat ist dann nur von den bolivianischen Bischöfen nicht sonderlich gefördert worden. Ja? Und ich weiß nicht, wie jetzt der Stand der Dinge ist, aber ich fand das damals super, dass ich da einen demokratisch legitimierten Sprecher der bolivianischen Laien hatte. Und der hat das super gemacht. Ja? Ja, cool. Also von daher, glaube ich, kann man das nicht so allgemein sagen, ja, dass das in den... Ne? Ja, und ansonsten, ich feiere auch dann durchs Bistum oder werde eingeladen, dann in Gemeinden oder Verbänden oder Dekanaten dann was vom synodalen Weg zu erzählen. Und ich habe praktisch noch nie gehört, dass Leute gesagt haben, der ganze synodale Weg ist furchtbar. Eine Dame, die von Maria 1.0 war, die fand jetzt, das wäre ganz schrecklich. Aber sonst kriege ich eigentlich immer nur zu hören, super, was ihr da macht, aber wie halten sie das so aus? Also ich habe den Eindruck, auch unsere Gemeinden sind da deutlich reformfreudiger oder auch ungeduldiger, als ich es bin. Also ich habe schon den Eindruck, dass ich für manche möglicherweise da als sehr ungeduldig wirke, aber ich glaube, die Leute in den Gemeinden sind noch viel ungeduldiger als ich. Also ich kenne ja die Strukturen und ich weiß, was möglich ist und welchen Beschluss wir fassen können. Aber gemein sagen, das ist doch viel zu wenig. Und was natürlich für viele in den Gemeinden eine Frage ist, wie ist das eigentlich mit der Zukunft ihrer Gemeinde, aber auch persönlich? Also diese Frage, die ich ganz spannend finde, immer, wie ist das eigentlich mit unseren Kindern? Wir haben unsere Kinder christlich erzogen. Die sind dann in Gemeinden oder auch im Bittekurt oder so groß geworden. Und wie ist das jetzt mit denen? Und dass ich dann, um nochmal auf die Frage mit den Bischöfen zu kommen, dann habe ich manchmal den Eindruck, Bischöfe sind da so wahnsinnig weit weg von der Realität. Also ich mache es mal an einem Beispiel. Wir diskutieren hier mühsam über Segnungsfeiern. Dürfen gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden? Das könnte ich meinen Töchtern nicht mehr erklären. Also warum die nicht kirchlich heiraten dürfen. Ja? Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Oder auch jetzt diese Frage, es ist selbstverständlich, dass die Nichtzulassung von Frauen zum Weiheamt eine Diskriminierung darstellt. Und es ist völlig wurscht, dann, was jetzt ein Kardinal in Rom dazu sagt.
Also Kirche hinkt hinter den Diskursen, die eigentlich in der Gesellschaft geführt werden und auch hinter der Generation, die jetzt sozusagen die Zukunft mitgestaltet und ja, ganz andere Themen. Ich hatte das auch schon gedacht, als es im Bistum den Synodalen Tag Frauenfragen gab. So, weil das ist gar nicht mehr die Frage in der Gesellschaft, Frauenfrage so. Da ist die Frage überhaupt Gender, ne? Was ist überhaupt Geschlecht? ne? Also wie konstruiert sich Geschlecht und so. Und wir sind bei Frauenfragen irgendwie doch stehen geblieben, ne? Und hinken da hinterher. Das ist mein Gefühl oft, ne? Dass wir so sehr viel noch nacharbeiten müssen.
Nee, das war ja von den Veranstaltern. In dem Fall war das ja Bischof und Vorstand des Diözesanrates. Mhm. Glaube ich, auch völlig anders geplant als die Erwartungen der Teilnehmenden. Ja, also ich weiß vom Bischof und von anderen, die dann sagen, ja, ganz wichtig beim synodalen Weg ist das Erwartungsmanagement. Und ich fand das immer ganz furchtbar, da schon reinzugehen und eine Schere im Kopf zu haben, was dürfen wir denn überhaupt, worüber dürfen wir denn reden? Ja. Und bei dem Tag war, hatte ich den Eindruck, dass ganz viele erwartet hatten, Bischof, positionier dich doch mal in der Frage der Weihe von Frauen. Und diese Erwartung hat er überhaupt nicht erfüllt. Und das hat zu einer großen Frustration geführt. Gerade weil am Anfang ja alle so begeistert von unserem Bischof waren.
Und gleichzeitig wurde ja zum Beispiel Professorin Twieder eingeladen aus Kassel und hat einen wunderbaren Vortrag gehalten. Und ich würde sagen, so, sie hat mehr Expertise als unser Bischof auf diesem Feld und hat da wunderbare Positionierungen reingebracht. Aber da ist dann immer so die Frage, welche Autoritäten nehmen wir wahr und ernst in unserer Kirche und inwieweit nehmen wir solche Positionen, die dann nicht von unserem Bischof kommen, aber im Kontext einer vom Bistum geplanten Veranstaltung stattfinden, inwieweit werden die dann wahrgenommen, ernst genommen und auch weitergetragen? Weil sie hat da, also da kann ich mich dran erinnern, sehr weitreichend zum Thema Gender einen Vortrag gemacht und dann auch im Podium, der bisher gar nicht aufgegriffen wurde weiter im Bistum. Mhm. So, ne? Das ist schon, ja. Wenn ich so auf gerade Instagram und so mitkriege, wie viel bei den jungen Synodalen das auch an Arbeit ist, der synodale Weg. Und jetzt höre ich von dir, du bist beim synodalen Weg, du bist auch im Bistum Diözesanrat Zentralkomitee, du hast gesagt, du fährst jetzt auch nach Berlin morgen oder die Tage. Das ist ja super viel Arbeit und das ist Ehrenamt, oder?
Das ist reines Ehrenamt, ja.
Was,
Wahnsinn, ja.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist total Wahnsinn. Und ich frage mich so ein bisschen, glaubst du, das funktioniert noch lange mit Ehrenamt in diesen Formen? Oder was braucht es, damit das in Zukunft weiter funktioniert? Wie sieht Ehrenamt in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren aus? Wie sollte es aussehen?
Ich nehme mal an, die Frage bezieht sich jetzt vor allem auf die katholische Kirche.
Genau.
Naja, wir haben ja auch in anderen Bereichen die Frage, wie kann das mit ehrenamtlicher Arbeit weitergehen, ob das schon Sportvereine oder bei der Feuerwehr oder bei der
DLRG oder so. Vielleicht gibt es da auch Parallelen.
Ja, klar. Genau. Also für die Kirche würde ich sagen, ganz wesentlich ist, dass es nicht nur um Beraten, mit Beratung geht, sondern um Mitentscheidung. Also ich glaube, wir werden diese Menschen nicht mehr finden, die glücklich sind, dass der Pfarrer ihnen überhaupt mal zuhört oder der Bischof. Sondern es geht darum, dass wirklich Macht geteilt wird. Also dieses Forum beim synodalen Weg heißt der Macht- und Gewaltenteilung. Und von daher gibt es ja auch die entsprechenden Überlegungen. Jetzt ist noch nicht endgültig verabschiedet, dieser Text gemeinsam beraten und entscheiden, wo es um die Diözesanebene und um die Pfarreiebene geht. Die Grundidee heißt ja, dass es ein demokratisch gewähltes Gremium gibt, auch auf Bistumsebene, ein synodaler Rat. Und der Bischof hat ja nach dem Kirchenrecht bestimmte Rechte, quasi die Alleinzuständigkeit. Und der Bischof möge doch bitte am Anfang der Amtszeit erklären, dass er sich an die Beschlüsse dieses Rates bindet. Das ist die Grundidee dieses Textes. Und was wir jetzt in unserem Bistum bekommen haben, ist ein diözesanen Pastoralrat, der in Teilen halt nicht demokratisch zustande kommt, wo auch dann die gewählten Mitglieder zum Beispiel des Diözesanrates nochmal vom Bischof berufen werden. Und wo auch noch drin steht, dass der Bischof diese Berufung zurückziehen kann. Also ich finde, das passt nicht zusammen. Und von daher glaube ich nicht, dass das sehr zukunftsfähig ist. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich, das ist natürlich das geltende Kirchenrecht. Aber der synodale Weg hat ja gerade versucht, am Kirchenrecht vorbei, nicht gegen das Kirchenrecht, sondern am Kirchenrecht vorbei, einfach Neues zu schaffen. Und da sehe ich das zum Beispiel hier bei uns noch nicht. Und ich glaube, dass gilt auf der Gemeindeebene genauso. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch irgendeinen leitenden Pfarrer gibt in dieser Diözese, der sagt, ich entscheide an meinen Kirchenvorständen vorbei oder an meinem Pfarrgemeinderat. Dann kann er nämlich einpacken, hat er irgendwann gar keine Leute mehr. Aber die Frage ist natürlich, wie lange dieses Umdenken noch braucht und ob nicht bis dahin das so langsam geht, dass wir bis dahin die Leute alle verloren haben. Und natürlich ist die Frage, aber das ist natürlich auch bei anderen Institutionen ein Problem, wie lange kann ich mich binden? Also diese Wahlperioden, 4 Jahre oder 5 Jahre, da hat sich ehrenamtliche Arbeit ja auch verändert, wo dann jüngere Leute lieber sagen, ich will dieses Projekt machen oder ich will die Aktion machen und dann ist auch manchmal wieder was anderes. Also da weiß ich auch noch nicht die Regelung, wir brauchen noch ein Stück Kontinuität.
Ich hake nochmal nach ein bisschen. Wie sieht's bei dir denn aus, dann ganz konkret? Also wie schaffst du es quasi in Kirche viel zu tun und gleichzeitig da auch Ausgleich für zu schaffen, die Zeit irgendwie immer im Blick? Finde ich spannend. Also wie sieht bei dir Ehrenamt und genau Ausgleich so im Verhältnis
aus? Also ich habe ja mittlerweile den Vorteil, dass ich nicht mehr erwerbstätig bin. Das heißt, ich kann da jetzt die Zeit meiner Pensionierung auch gut nutzen. Das war jetzt natürlich auch zum Beispiel in diesem Sommer, kam da beides zusammen, also die Vorsicht wegen Corona und nicht so groß reisen, aber auch dann die Zeit dafür zu haben, diese ganzen Texte zu lesen und auch zu kommentieren. Ja? Also das ist, und ansonsten ist mir halt wichtig, dass ich eine Reihe Menschen außerhalb von Kirche kenne und dass ich auch Aktivitäten mache, die überhaupt ja jetzt nicht im kirchlichen Umfeld stattfinden. Ja? Und das brauche ich auch, glaube ich. Also wenn ich nur immer in dieser, wie heißt das so schön, Neudeutsch, Bubble-Kirche wäre, nee, geht gar nicht.
Zum Thema Flexibilität, das ist ja so, was du angesprochen hast, mit dem Ehrenamt, können Menschen sich projekthaft einbringen oder ist alles immer für die Ewigkeit und man bindet sich und kommt nicht mehr los? Ist mir gerade eingefallen, in Hannover gibt es Surf the City, das ist so ein Projekt, wo halt Kurzzeit-Ehrenamt gefördert wird. Also, dass man so ein Projekt hat, keine Ahnung, Bingo spielen im Seniorenheim und Leute können sich melden, ne? Wer hat am Samstag 12 bis 15 Uhr Zeit zum Bingo spielen? Und dann ist es halt für dieses eine Projekt das Ehrenamt. Wo haben wir solche Formen in Kirche? Das finde ich eine wichtige Frage. Oder kann in Kirche überhaupt so etwas entstehen, dass es nicht nur die gewählten Ämter gibt, die dann 5 Jahre lang sind und wo man jeden Monat eine Gremiumssitzung hat und so, sondern auch noch andere Möglichkeiten? Ne? Mhm.
Ja, wobei ich glaube, dass eine Reihe von Gemeinden das auch mittlerweile verstanden haben. Mhm. Also dass, sagen wir mal, die Erstkommunion-Katechetin muss nicht gleichzeitig noch gefragt werden, ob sie in den Pfarrgemeinderat will oder ob sie nicht noch Küsterin machen kann und so weiter, sondern dass es bei einem Projekt bleibt.
Ja. Also dass da eine Sensibilität ist auch, ne? Also für den Wert von Zeit und für die Lebensrealität der Menschen, wie sie neben Lohnarbeit und Care-Arbeit in Familie oder so das noch schaffen. Ja.
Und nicht, dass dann das schlechte Gewissen vermittelt wird, wir brauchen jetzt unbedingt jemanden. Und ich meine, es ist ja für die Motivation ganz furchtbar, nach dem Motto, wenn du es nicht machst, macht es keiner. Dann frage ich mich natürlich, warum soll ich das denn machen, wenn sonst keiner machen will?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, das ist ja auch schon quasi ein Wunsch, den man formulieren kann, so, ne, dass das auch wirklich in allen Gemeinden so ankommt, diese Sensibilität. Aber gibt es so abschließend für dich noch so einen Wunsch, den du für das Bistum auch in seiner Entwicklung oder all dem, was wir jetzt so besprochen haben, formulieren könntest? Etwas, was dich genau beschäftigt, was du gerne sehen würdest so in den nächsten Jahren im Bistum? Oder?
Ich glaube, das Wichtigste wäre für mich, dass wir unsere Entscheidungs- und Diskussionskultur im Bistum fundamental ändern. Also, ich mache es mal ein Beispiel, was, glaube ich, ja viele nachvollziehen können. Es hat die Entscheidung gegeben, bestimmte Bildungshäuser im Bistum zu schließen. Die Bistumsleitung war super stolz und glücklich, dass da vorher nichts rausgedrungen ist. Und dann hat es den großen Aufschrei hinterher gegeben. Und dann wurde uns zum Beispiel auch im Diözesanrat erzählt, ja, das war bei bestimmten Häusern doch schon seit 3, 4, 5, 6 Jahren absehbar, dass wir die nicht halten können. Und ich frage mich dann immer, warum habt ihr das nicht dann vorher mal mit uns besprochen? Ich glaube, es gibt eine wahnsinnige Angst in diesen klerikalen Strukturen, dass es zu offenen Diskussionen, zu Protesten, also zu all dem, was zu so einem normalen demokratischen Diskurs dazugehört. Dass sowas passiert.
Scheitern auch und Fehler
ja?
quasi auch.
Und was wäre denn schlimm an einer Demo vom Bischofshaus oder Petitionen ans Domkapitel oder an wen auch immer? Was wäre daran schlimm? Und wir werden weniger. Und damit wird es auch weniger Geld geben. Und damit müssen wir irgendwann mal entscheiden, was wollen wir eigentlich mit dem Geld machen? Und ich will jetzt nicht gegen einzelne Projekte reden, aber die Frage, wer entscheidet denn, ob wir das Geld für katholische Schulen, katholische Krankenhäuser, katholische Altenheime, katholische Kindergärten, für die Gemeinden, fürs Forschungsinstitut für Philosophie oder wofür auch immer ausgeben? Also es ist doch nicht das Geld des Bischofs, sondern es ist das Geld der Kirchensteuerzahler. Und ich wünsche mir, dass solche Sachen, da geht es natürlich um Finanzen, aber es geht auch um pastorale Prioritäten. Und es kann nicht sein, dass das nur ein paar Leute am Domhof entscheiden. Und das wäre schlichtweg der Wunsch, dass es da auch eine öffentliche Diskussion gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass dieser Diözesanpastoralrat Sachen beraten soll, aber ganz vertraulich. Natürlich gibt es Dinge, das weiß jeder, der in einem Kirchenvorstand arbeitet, die vertraulich sind. Also ich werde bestimmte Personalfragen, werde ich nicht in der Öffentlichkeit verhandeln, klar. Und wenn ich möglicherweise dann eine Immobilie verkaufen will und deutlich mache, ich muss die verkaufen, sinkt der Preis, es ist klar, dass ich bestimmte Dinge nicht in der Öffentlichkeit verhandle. Aber die großen Linien, die kann ich doch mit den Gläubigen diskutieren. Das muss nicht im kleinen Kreis passieren. Und da würde ich mir wünschen, dass es dann einen kompletten Bewusstseinswandel gibt, auch dass wir dahin kommen, dass wir sowas schlichtweg demokratisch aushandeln. Und das ist nichts Ehrenrühriges.
Ich finde das einen wunderbaren Wunsch für das neue Jahr. An Silvester schreiben ja manche Menschen ihre Wünsche auf. Und dieses patriarchale Denken von Macht über zu verlassen und halt zu gucken, wie können wir Entscheidungen, wie können wir Diskurse anders führen und das auch gemeinsam zu lernen. Ich glaube, das ist ein Prozess von Verlernen und wieder Neulernen. Dass du uns diesen Wunsch mitgibst und nicht nur uns, die wir hier den Podcast hören und Manu und mir, die wir heute mit dir diese Zeit verbringen dürfen, sondern dem ganzen Bistum. Vielleicht empfehlen wir diese Folge dem Bischof und dem BGV nochmal auf besondere Weise. Genau. Und ja, sind gespannt, was das neue Jahr bringt für uns alle und auch für die katholische Kirche in Deutschland. Schön, dass du da warst.
Genau, vielen Dank.
Dankeschön. Und der kleine Werbeblock, die nächste Synodalversammlung kann man sich im Livestream angucken. Da kann jeder dran teilhaben.
Sag
wir
noch
machen
mal das Datum.
Nämlich ganz öffentlich. Das ist jetzt Anfang März.
Ja. Wir schreiben es mit rein und machen
mit reinschreiben und wie gesagt, auf der Seite Synodaler Weg und da gibt es dann einen Punkt, da kann man sich den Stream angucken und dann kriegt man das auch mal mit. Wir sind nämlich nicht die Bischofskonferenz, wir machen das öffentlich.
Sehr gut.
Schön, dass du da warst und schön, dass ihr heute hier reingehört habt.
Genau. Bis zum nächsten Mal.